Ja, Wahrheit ist ein großes Wort. Wenn man sich die Fakten anschaut, dann steht zum einen fest, dass rund um den 30. Juni tatsächlich Millionen von Ägypterinnen und Ägyptern auf die Straße gingen und gegen Mursi demonstriert haben. Es ist aber ebenfalls ein Fakt, dass rein technisch gesehen natürlich das Militär Mursi entmachtet hat, also es gegen die Verfassung verstoßen hat, Mursi abgesetzt hat. Es war also irgendwo etwas zwischendrin, nur in der Bevölkerung sind daraus zwei ganz unterschiedliche Erzählungen entstanden. Also die Pro-Mursi-Seite, die ganz klar sagt, das war einfach nur ein Militärputsch, und alle anderen, die sagen, das war eine Revolution und das Militär hat uns lediglich vor diesen bösen Terroristen, den Muslimbrüdern, beschützt. Und daraus ist jetzt wirklich ein eigentlicher Informationsbürgerkrieg entstanden.
Informationsbürgerkrieg, sagen Sie. Mit welchen Mitteln wird denn da gekämpft? Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie die Diskussion jetzt abläuft?
Bei den Mursi-Gegnern sind das ganz gezielte Falschmeldungen, die gestreut werden. Es hat zum Beispiel während der Zeit, als ich dort war, gab es plötzlich Zeitungsartikel. Es gäbe jetzt eine Gruppe von 500 Muslimbrüdern, die hießen Brotherhood Without Violence, und die hätten die eigene Führung dazu aufgerufen, auf Gewalt zu verzichten und den Dialog zu suchen. Ich habe dann zusammen mit einem ägyptischen Journalisten recherchiert und wir mussten feststellen, diese Gruppe existiert gar nicht. Diese Zeitungsmeldung, die kam vermutlich vom Geheimdienst oder aus Armeekreisen. Auf der anderen Seite, nach fast jeder Auseinandersetzung des Pro-Mursi-Lagers mit Polizei und Militär kursieren dann Bilder von blutüberströmten Kindern, und in mehreren Fällen ist da nachgewiesen worden, dass diese Bilder gar nicht aus Kairo stammen, sondern aus dem syrischen Bürgerkrieg.
Wie kommt das bei den Menschen dann an, diese Worte und Bilder? Sie haben mit Menschen gesprochen. Wie diskutieren Sie diese Frage, Putsch oder nicht Putsch?
Das kommt eben ganz darauf an, mit wem das man spricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit Mursi-Gegnern spricht, auch mit normalen Bürgern auf der Straße, die werden schon nur wütend, wenn man das Wort Putsch schon nur erwähnt. Dann bekommt man meistens einen Vortrag zu hören, dass das nur eine bösartige Unterstellung sei, das Volk habe wirklich die Macht in der Hand und die Armee habe nur geholfen. Auf der anderen Seite, wenn man mit Pro-Mursi-Leuten spricht, dann hört man zum Beispiel, ja, das waren gar keine Bürger, die rund um den 30. demonstriert haben, sondern das waren Polizisten und Armeeangehörige in Zivil.
Also ein großer Graben. Wer hat denn im Moment, würden Sie sagen, die Oberhand in diesem Informationsbürgerkrieg?
Ganz klar das Mursi-Gegnerlager. Die Muslimbrüder, Zeitungen und Fernsehkanäle, die sind alle abgestellt. Die Zeitungen werden nicht mehr gedruckt. Und der Rest der Medienlandschaft, die verbreitet ganz klar nur eine Botschaft. Die Muslimbrüder, das sind Terroristen und wir müssen da aufräumen mit ihnen.
Soweit also die Ausgangslage. Versuchen wir nun ein paar der Mythen und, wie Sie sagen, auch eher Halbwahrheiten zu klären. Die Armee behauptet ja, sie habe den Willen des Volkes quasi vollstreckt, also den Willen der Millionen Bürger, die gegen den islamistischen Präsidenten Mursi demonstriert hatten am 30. Juni. Was ist Ihr Eindruck, Matthias Kündig? Hat die Armee tatsächlich selbstlos und im Sinne des Volkes gehandelt?
Ja, da muss man vorausschicken, dass die ägyptische Politik, die funktioniert immer mit einem netten Stück auf der Hauptbühne, die ist fürs Publikum gedacht, und das wirklich Entscheidende, das passiert dann hinter den Kulissen, Backstage. Und natürlich im Stück, das auf der Hauptbühne gespielt wurde, ja, da hat die Armee selbstlos gehandelt, die hat das Volk beschützt, die hat ein großes Blutvergießen, Rachefeldzüge der Muslimbrüder verhindert. Trotzdem muss man da Fragezeichen dahinter setzen. Denn es wird vermutet, dass die Armee ungefähr 25-40% der ägyptischen Wirtschaft kontrollieren. Und mit dem zunehmenden Niedergang der ägyptischen Wirtschaft unter der Regierung Mursi wurden natürlich auch wirtschaftliche Interessen der Armee tangiert.
Eben, vor allem auch die Muslimbrüder verdächtigen ja die Armee und die mit ihr verbandelte Wirtschaftselite, dass Mursis Sturz von langer Hand geplant wurde. Die häufigen Stromausfälle, der Benzinmangel und die steigenden Lebensmittelpreise seien kein Zufall gewesen, sondern bewusste Sabotage, um das Volk gegen die islamistische Regierung aufzubringen. Was ist denn da nun dran, Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung nach gibt es tatsächlich einige relativ starke Indizien, die diese These stützen. Also nehmen wir ein Beispiel, die Stromunterbrüche. Der zuständige Minister im Elektrizitätsministerium unter Mursi ist ein alter Mubarak-Mann, hat auch schon unter Mubarak hat er im Elektrizitätsministerium gearbeitet und dieser gleiche Minister sitzt auch in der Übergangsregierung. Also die gleiche Person war in Ägypten zuständig für die Elektrizitätsversorgung. Vor dem Sturz von Mursi gab es 5-mal pro Tag ungefähr Stromunterbrüche und unmittelbar nach dem Sturz von Mursi gab es plötzlich keine Stromunterbrüche mehr. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist die Benzinknappheit, die auch innerhalb von Stunden hat sich das Problem völlig in Luft aufgelöst. Ich habe selber noch Anfang Juni erlebt, zum Teil wirklich kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen. In den letzten Tagen vor dem Sturz, ich weiß von verschiedenen Freunden und Bekannten, die nicht mehr zur Arbeit fahren konnten, weil sie wirklich kein Benzin mehr bekommen haben. Und wenige Stunden, also quasi über Nacht, war das Benzin wieder verfügbar an den Tankstellen.
Das Eingreifen des Militärs war also womöglich von langer Hand geplant. Vieles deutet darauf hin. Auffällig war auch, wie schnell Saudi-Arabien und andere Golfmonarchien großzügig Milliarden für Ägypten locker machten, nachdem die demokratisch gewählte Regierung in Kairo gestürzt und die Armee zurück an der Macht war.
Ja, ich nehme ja mal an, dass in Riad, in Abu Dhabi und in Kuwait City das große Aufschnaufen losging, als das Militär Mursi abgesetzt hat, denn das Gedankengut, das in diesen Staaten, diesen Golfmonarchien gepflegt wird, das sieht unter anderem vor, dass es keinen Widerspruch dem Herrscher gegenüber gibt, also keine echten Wahlen, keine echte Volksvertretung. Das ist den Machthabern dort im Golf wirklich ein Gräuel. Und die hatten überhaupt kein Interesse daran, dass es in der Nachbarschaft einen Staat gibt, der von einer islamistischen Regierung geführt wird, erfolgreich geführt wird, wo es Wahlen gibt, wo es ein Parlament gibt, wo das Volk mitsprechen kann. Das ist ihnen ein absoluter Gräuel.
Nun, die Übergangsregierung hat Mursis Muslimbrüder zur Versöhnung aufgerufen. Gleichzeitig sprechen Mursis Anhänger von einer Hexenjagd gegen sie. Wie passt das zusammen und was ist Ihr Eindruck?
Das sind meiner Meinung nach derzeit wirklich nur schöne Worte. Das sind auch schöne Worte, die an den Westen gerichtet sind, weil man will die Unterstützung des Westens. Wenn man dann schaut, welche Maßnahmen die Regierung gleichzeitig ergreift, also die ganzen Haftbefehle, die ganzen Gerichtsverfahren gegen Führer der Muslimbruderschaft, die neu aufgerollt werden jetzt plötzlich, quasi die Fakten und die Worte, die passen da überhaupt nicht zusammen. Und auch wenn man sich in der Bevölkerung umhört, da will niemand Versöhnung, sondern die wollen Rache. Also die wollen, dass diese Leute angeklagt werden, die wollen, dass diese Leute hingerichtet werden, diese Terroristen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe noch mit einem Politologen gesprochen und er hat auf meine Frage, ja, wie ernst sind diese Aufrufe zur Versöhnung überhaupt zu nehmen, hat er gesagt, ja, die einzige Versöhnung, die derzeit stattfindet, ist nicht mit den Muslimbrüdern, sondern mit den alten Mubarak-Leuten.
Die Anhänger der, sagen wir, weltlichen Opposition haben ja zunächst das Eingreifen der Armee, also die Festnahme Mursis, bejubelt. Wie sieht das nun einen Monat nach dem Sturz des Präsidenten aus? Sind die Demonstranten vom 30. Juni immer noch froh über das Vorpreschen der Armee?
Großmehrheitlich ja. Vor allem, wenn man sich die öffentliche Meinung, die veröffentlichte Meinung anschaut, dann ist es immer noch ein ganz geschlossener Block. Es gibt mittlerweile, gibt es einzelne Stimmen, zum Beispiel das April 6 Movement, das quasi federführend war bei der Revolution vom 25. Januar 2011. Die beginnen sich bereits zu öffentlich zu distanzieren. Die kritisieren das Vorgehen der Polizei und der Armee gegenüber den Muslimbrüdern. Aber das sind quasi einsame Rufer in der Wüste. Diese warnenden Stimmen, die werden auch nicht gerne gehört in der Öffentlichkeit. Jetzt, die Devise in der Öffentlichkeit ist tatsächlich, jetzt ist keine Zeit, kein Platz für Kritik an der Armee oder an der Polizei. Wir müssen jetzt vereint dastehen im Kampf gegen die Terroristen.
Also das hört sich auch so an, als ob alle Medien nur in eine Richtung Informationen verbreiten, also im Sinne der Übergangsregierung und der Armee. Und die Menschen, die glauben das eigentlich auch.
Tatsächlich fehlen diese kritischen Stimmen im Moment und entsprechend wird das wirklich auch geglaubt. Ich habe das selber im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, dass mir gesagt wurde, was sie gelesen und gehört hätten in den Medien über dieses Demonstrationscamp in der Rabah al-Adawiya-Moschee, dass dort Leuten die Hand abgehackt werde, dass ausländische Journalisten angegriffen würden, dass Tag und Nacht Tiere geschlachtet würden, so dass ein unerträglicher Gestank auf dem Platz laste. Und wenn ich dann diesen Leuten erklärt habe, Entschuldigung, ich war 6 Stunden dort, ich habe von all dem nichts gesehen und nichts miterlebt, dann wird mir nicht geglaubt.
Eben, Sie waren selber in diesem Protestcamp der Muslimbrüder in Nasser City, einem Vorort von Kairo. Was sind das für Menschen? Sind das tatsächlich diese Extremisten, Faschisten oder Terroristen, als die Sie gerne von Ihren Gegnern eben dargestellt werden?
Ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Ich würde sagen, die große Mehrheit dieser rund 10 bis 20.000 Menschen, die dort dauerhaft ausharren, das sind eigentlich ganz normale, fromme Bürger, die das Weltbild der Muslimbrüder und der Salafisten teilen. Mir ist aufgefallen, dass sie von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen. Sie erzählen eben eine ganz andere Geschichte. Ich habe erlebt, wie über Lautsprecher immer wieder gesagt wird, quasi der Sieg steht kurz bevor. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mursi wieder im Präsidentenpalast ist, weil die Mehrheit der Bevölkerung steht eigentlich hinter uns. Wenn wir nicht die Medien gegen uns hätten, dann würde ganz ein anderes Bild entstehen. Also sie gehen von ganz, ganz anderen Voraussetzungen aus als der Rest der Bevölkerung. Und ich denke, es ist vielen Leuten dort auf dem Platz nicht klar, dass das Ziel, Mursi wieder zu installieren im Präsidentenpalast, wirklich vollkommen unrealistisch ist heute.
Was ist denn Ihre Meinung, Matthias Kündig? Ist das Demokratieexperiment in Ägypten damit bereits gescheitert oder befindet sich das Land ganz einfach in einem fortlaufenden Lernprozess?
Also was das Kurzfristige und auch das Mittelfristige betrifft, bin ich eher pessimistisch. Ich setze große Fragezeichen dahinter, dass sich das Militär und in Schlepptau auch die alten Mubarak-Leute so leicht wieder von den Machtpositionen und aus den Institutionen dann vertreiben lassen. Auch wenn eine Bevölkerungsmehrheit davon überzeugt ist, wir haben Mubarak weggeputscht, Mursi sind wir losgeworden, wir werden auch alle anderen wieder loswerden. Denke ich, das wird nicht ein so einfacher Kampf werden, wenn in der Bevölkerung irgendwann mal dämmert, dass das Militär und auch die alten Seilschaften des ehemaligen Diktators alles andere im Sinn haben, als wirklich einen echten demokratischen Staat aufzubauen.